NDR Info. Themen des Tages.
Kaum ein Ereignis hat unser Leben so durchdrungen wie Corona. Über Jahre hat die Pandemie unser Leben bestimmt, im Job, in der Schule, im Alltag. Manche traf es mit voller Wucht, andere glimpflicher. Betroffen waren wir am Ende aber alle. Ab heute beginnt die Aufarbeitung auf Bundesebene. Eine Enquete-Kommission des Bundestages soll klären, was wir aus dieser Pandemie lernen können. Aber wie kann eine Virusaufarbeitung ohne einen Virologen funktionieren in der Kommission? Unser erstes Thema gleich. Außerdem der Anschlag in Jerusalem heute und Frankreich in der Krise. Premier Bayrou hat heute die Vertrauensfrage im Parlament gestellt. Wieder dürfte Macron eine Regierung verlieren. Was heißt das auch für Europa? Ich bin Nina Zimmermann. Das sind die Themen des Tages für diesen Montag, dem 8. September. 2G, 3G, Homeoffice-Pflicht, Abstandsgebot, Wellenbrecher-Lockdown, R-Wert und Inzidenz. Über 3 Jahre hinweg haben Pandemie und Maßnahmen tief in unser Leben eingegriffen. Was davon war richtig, was falsch? Das soll in den kommenden 2 Jahren eine Enquete-Kommission im Bundestag auswerten. Man hatte sich im Sommer ja im Bundestag dazu entschlossen, keinen Untersuchungsausschuss für die Aufarbeitung der Corona-Zeit einzusetzen. Der hätte nämlich durchaus weitreichendere Möglichkeiten gehabt, sondern eben diese Kommission. Und die hatte heute ihren ersten Tag. Uwe Jahn.
Gründlich, transparent und selbstkritisch. So sollte der Bundestag die Pandemie und die Corona-Maßnahmen aufarbeiten. Das gibt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner der Enquete-Kommission noch mit auf den Weg, bevor diese zum ersten Mal zusammentritt.
Wir haben das bis in Familien hinein ja gespürt, wie sehr die Haltung zur Corona-Pandemie und zu den Maßnahmen Menschen auch auseinandergebracht hat.
Jetzt geht es darum zu beleuchten, was gut und was falsch gelaufen ist und welche Lehren man daraus für die Zukunft ziehen kann. Dafür beraten 14 Abgeordnete aller Fraktionen des Deutschen Bundestages sowie 14 Experten, berufen von den jeweiligen Parteien. Die Vorsitzende der Kommission ist die CDU-Abgeordnete Franziska Hoppermann. Sie hat sich viel vorgenommen.
Es geht viel um die Frage Kinder und Jugendliche. Es geht um die Frage, wie passgenau waren die wirtschaftlichen Hilfen. Es geht auch um die Frage Seelsorge, das Stichwort Sterben in Einsamkeit.
Dagegen macht die AfD klar, dass sie die Pandemie und die Pandemiepolitik grundsätzlich ganz anders sieht, sagt Kommissionsmitglied Kai-Uwe Ziegler.
Für uns ist in der Corona-Zeit vieles, fast alles falsch gelaufen. Und wir werden unser Möglichstes tun, diese Themen in der Enquete-Kommission anzusprechen und dann entsprechend auch bewerten zu lassen.
Besonders pikant, Ziegler hat sich Corona-Hilfen erschlichen. Er ist wegen Subventionsbetrug verurteilt. Als zweitgrößte Fraktion hätte die AfD eigentlich auch den stellvertretenden Kommissionsvorsitz übernehmen können. Allerdings fehlte es an den erforderlichen Stimmen von den anderen Parteien. Paula Piechotta von den Grünen kritisiert, dass in der Pandemie die Regierungschefs, also Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin, zu viel und die Parlamente zu wenig entschieden haben. Sie fordert,
dass die, die in der Corona-Pandemie benachteiligt wurden, Kinder und Jugendliche, Alleinerziehende, Menschen in kleinen Wohnungen, arme Menschen und aber auch eben sehr alte und sehr kranke Menschen, dass das in der nächsten Krise nicht wieder passieren darf und die Interessen dieser Menschen auch in eiligen Entscheidungen politisch mit berücksichtigt werden müssen.
Lina Seitzle von der SPD betont zum Beginn, dass die Kommission nicht für die Akten, sondern für Menschen arbeite. Deshalb kommt es ihr darauf an, dass viele Betroffene gehört werden. Atish Gürpinar von der Linken bewegt die Frage, dass gerade Ärmere besonders hart von der Krankheit, aber auch von den Maßnahmen betroffen waren.
Wenn die Schulen schließen, dann wird ein Teil der Schülerinnen und Schüler fast normal weiter beschult. Die haben einen eigenen Raum zum Lernen, die haben Endgeräte, an denen sie lernen können. Und es gibt einen Teil, und das ist sozusagen der ärmere Teil der Bevölkerung, die tatsächlich danach so gut wie nicht beschult werden, weil sie einfach keinen Zugang haben zu Endgeräten, weil sie nicht allein im Zimmer lernen, aufpassen können.
Die Pandemiepolitik wirkt bis heute nach und die Corona-Enquete-Kommission hat viel zu besprechen. Für Bundestagspräsidentin Julia Klöckner verbindet sich mit dem Gremium auch eine Hoffnung.
Ich bin überzeugt, dass eine konsequente Aufarbeitung eine große Chance auch für unsere Demokratie ist, wieder Vertrauen zurückzugewinnen.
Der Abschlussbericht der Corona-Enquete-Kommission soll im Sommer 2027 vorliegen.
Uwe Jahn über die Enquete-Kommission, die ab heute die Arbeit aufnimmt. Eine Expertise, die allerdings fehlt, ist die der Virologen und Epidemiologen, die in der Corona-Zeit ja dann doch sehr präsent war. Aus diesem Bereich wurde aber niemand berufen. Eine Viruserkrankung, die Corona-Pandemie aufarbeiten ohne einen Virologen, darüber habe ich mit Jörg Timm gesprochen heute Nachmittag. Er ist Professor an der Uni Düsseldorf und der zweite Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie. Hat es ihn überrascht, dass zum Beispiel eben kein Virologe dabei ist bei dieser Kommission?
Ja, das hat uns schon etwas überrascht. Also ich denke, die infektiologische oder virologische Expertise, die wäre durchaus wichtig gewesen jetzt bei der Aufarbeitung.
Weil man am Ende nicht nur auf die einzelnen Entscheidungen gucken muss aus der Corona-Zeit, also Wellenbrecher, Lockdowns, Kitas zu schließen, sondern man muss das ja auch am jeweiligen Wissensstand bewerten, oder? Also wie das Virusgeschehen eben zu dem Zeitpunkt der Maßnahme war, weil wir sind ja auf Sicht gefahren. Vieles, was wir heute wissen, wussten Experten ja damals auch nicht.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, wir haben mittlerweile extrem viel Wissen über Übertragungswege. Das war natürlich am Anfang nicht so. Und ich glaube, das wäre in der Tat wichtig, auch nochmal gleichzeitig zu betrachten, was wussten wir zu dem jeweiligen Zeitpunkt, als dann auch Entscheidungen getroffen wurden. Und ich glaube, es ist jetzt natürlich, wenn das aufgearbeitet wird, ganz entscheidend, dass man sich sehr nah an den Fakten auch entlang hangelt und an den wissenschaftlichen Erkenntnissen, damit eben nicht das zu sehr, ich sag mal, in die Meinung oder in das Bauchgefühl abdriftet.
Haben Sie eine Erklärung, warum es in dieser Enquete-Kommission so kam? Es gibt ja Virologen, die, ich sag mal, nicht so polarisieren wie die, die damals in der Öffentlichkeit standen, aber trotzdem den Sachstand ja liefern können.
Ja, also ich glaube, das wird ja jetzt auch in der Aufarbeitung darum gehen, unterschiedliche Facetten zu beleuchten. Und ich glaube, das ist jetzt auch erkennbar bei der Zusammenstellung der Sachverständigen, dass da natürlich eben nicht nur die rein infektiologische Sicht, die virologische Sicht hineinkommen soll, sondern eben auch vielleicht die Sicht aus Schulen, Schüler, Betroffene. Ich glaube, das ist auch sinnvoll. Es wäre sicherlich aus virologischer Sicht auch sinnvoll gewesen, eben die Infektiologie auch fest zu verankern oder die Virologie. Und das fehlt.
Ja. Also was erhoffen Sie sich von der Kommission, wie sie jetzt zusammengesetzt ist?
Naja, ich glaube, wichtig ist, dass man natürlich zum einen, ich sag mal, die Probleme, die auch gewisse Maßnahmen bedeutet haben für die Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das auch mal aufarbeitet und auch mal beleuchtet.
Vielleicht können wir es mal konkret machen, was zum Beispiel, weil wir haben ja alle noch so ein paar Begrifflichkeiten im Kopf, 2G, 3G.
Also ich glaube, ein wichtiges Thema ist eigentlich auch die Schulschließungen. Mhm. Ja, das ist ja etwas, was viel diskutiert wurde. Und ich glaube, wir nehmen das alle auch, ich bin ja selber auch Vater, wir nehmen das alle wahr, dass der Preis auch relativ hoch war. Aber die Frage ist natürlich auch, was war der Nutzen? Und ich glaube, wir müssen schon gucken, dass der Nutzen eben auch da sachlich bewertet wird. Und das ist etwas, wo ich so ein bisschen Sorge habe, dass das in der Rückschau jetzt so ein bisschen verzerrt wird.
Mhm. Dabei soll es ja eben auch Lehren für die Zukunft ermöglichen, was die Enquete-Kommission da die kommenden 2 Jahre bespricht. Wie wichtig ist das überhaupt, den Blick in die Zukunft zu haben?
Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man nochmal schaut, wo waren wir, wo waren wir aufgestellt mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, als die Pandemie startete. Ich glaube, wir haben schon auch sehen können, dass wir da nicht ganz optimal organisatorisch aufgestellt waren. Ich glaube, das hat sich zum Glück ja auch in den letzten Jahren verbessert. Gleichzeitig muss man allerdings auch sagen, dass solche Lehren nicht zwingend auch für die nächste Pandemie genauso wieder abgeleitet werden können. Wir wissen nicht genau, wie das dann aussieht, wo sie startet, wie die Übertragungswege sind. Das heißt, die Dinge, die wir jetzt vielleicht für Corona sehr detailliert mittlerweile wissen, sind nicht zwangsläufig die gleichen Erkenntnisse, die dann wieder wichtig wären, zumindest was den rein infektiologisch-virologischen Aspekt angeht, den wir dann wieder für die nächste Pandemie nutzen können.
Sie sprechen von der nächsten Pandemie, Sie sind Virologe. Müssen wir denn davon ausgehen, dass es eine weitere gibt? Wäre es naiv, das nicht einzupreisen?
Also wir müssen davon ausgehen, dass es nochmal irgendwann ein ähnliches Infektionsereignis geben wird. Das geht jetzt auch nicht darum, da jetzt Angst zu schüren oder so, aber es ist nun mal eine Erkenntnis, dass in einem gewissen Rhythmus, in einer gewissen Regelmäßigkeit solche Infektionsgeschehen entstehen. Und das war jetzt sicherlich eine besondere Pandemie, Aber es gibt sicherlich auch in der Zukunft immer wieder problematische Infektionsgeschehen.
Sagt Jörg Timm, selbst Virologe und Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie, mit seiner Einschätzung zur Corona-Aufarbeitung durch den Bundestag, durch die Enquete-Kommission, die heute ihre Arbeit aufnimmt. Sie soll im Sommer in 2 Jahren einen umfassenden Abschlussbericht mit Erkenntnissen und Handlungsempfehlungen vorlegen. Das kommentiert jetzt Corinna Hennig aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion.
NDR Info. Die Meinung.
Sie wurde so lange erwartet, diese Enquete-Kommission, und immer wieder dringend eingefordert. Versachlichen soll sie die Aufarbeitungsdebatte, die überhitzt und immer mehr von Reflexen geprägt ist und sich zuletzt nur noch in gegenseitigen Schuldzuweisungen suhlte. Eigentlich soll die Kommission konstruktive Erkenntnisse aus den Pandemieerfahrungen hervorbringen und so vielleicht auch ein bisschen die Gesellschaft wieder befrieden. Und dann das. Als erster großer Aufschlag ist das eine Farce. Da kommt ein Gremium zusammen, das analysieren soll, inwieweit politisch festgelegte Maßnahmen zur Eindämmung eines Krankheitserregers zielführend und verhältnismäßig waren. Und das ganz ohne naturwissenschaftliche Einschätzung? Zum Beispiel dazu, wann das Virus wie ansteckend war, ob und wann man wissen konnte, wie wirksam die Impfstoffe waren. Nicht ein Infektionsepidemiologe sitzt in dem Gremium und auch keine Virologin. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ja, es gibt echten Sachverstand in der Enquete-Kommission zur Corona-Aufarbeitung. Es gibt detaillierte juristische Expertise zum Infektionsschutzgesetz mit der Rechtswissenschaftlerin Andrea Kiesling. Es gibt exzellenten klinischen Sachverstand mit dem Intensivmediziner Stefan Kluge. Und der Sozialwissenschaftler Rolf Rosenbrock kann wertvolle Erfahrungen aus der AIDS-Pandemie einbringen. Aber für eine belastbare Gesamtanalyse brauchen Sie Kollegen, die sich als aktiv Forschende mit dem Erreger selbst befasst haben. Und da gibt es ja nicht nur die prominenten Namen, die zwar die beste Expertise haben, von denen sich aber manche mittlerweile vielleicht politisch getriggert fühlen. Es stellt sich aber auch in anderen Bereichen die Frage, was die Abgeordneten überhaupt unter Sachverstand verstehen. Ist ein ehemaliger Bürgermeister, selbst parteipolitisch gebunden, wirklich ein unabhängiger Experte? Gelten die Erfahrungen einer einzelnen Schulleiterin schon als Expertise, die überregional zu dem Thema bisher nicht in Erscheinung getreten ist? Und wenn die Kommission sich nun mal anekdotisch beraten lassen will, wo bleibt dann die Perspektive der jungen Leute? Es ist ein Grundproblem, dass nicht verbindlich geregelt ist, was mit Sachverständiger überhaupt gemeint ist. Wäre das so, hätte man vielleicht den größten Klopper bei der Besetzung dieser Kommission verhindern können. Die AfD-Fraktion hat den Finanzwissenschaftler Stefan Homburg benannt. Ein Mann, der sich während der Pandemie gar nicht zu seinem Fachgebiet geäußert hat, sondern vor allem durch die Verbreitung von statistischen Falschinformationen zur Pandemielage, Faschismusvergleichen und anderen verbalen Ausfällen auf Social Media aufgefallen ist. Selbst sein Arbeitgeber, die Leibniz-Universität Hannover, hatte sich von seinen Aussagen distanziert. Für die anderen Kommissionsmitglieder ist dieser Mann schlicht eine Zumutung. Und die AfD zeigt damit einmal mehr, dass sie nicht an Versöhnung, sondern nur an gesellschaftlicher Spaltung interessiert ist. Man kann jetzt nur noch auf die Unterausschüsse der Enquete-Kommission hoffen und dass da dann infektiologische Expertise berücksichtigt wird. Für dieses erste Signal aber muss leider gelten: Danke für fast nichts.
Die Meinung von Corinna Hennig aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion zur Zusammensetzung und zur Aufgabe der Corona-Enquete-Kommission, die ab heute bis 2027 einen umfassenden Abschlussbericht zur Pandemie vorlegen soll. Unser erstes Thema heute. Frankreich steckt in einer schweren politischen Krise. Präsident Macron verliert seit seiner Wiederwahl vermutlich noch heute Abend den mittlerweile 4. Premierminister. François Bayrou hat am späten Nachmittag die Vertrauensfrage in der Nationalversammlung gestellt und davor noch einmal eindringlich an die Abgeordneten appelliert.
Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement.
Sie haben zwar die Macht, die Regierung zu stürzen, aber Sie haben nicht die Macht, die Realität wegzuwischen. Die Realität bleibt unerbittlich. Die Ausgaben werden weiter steigen und die ohnehin schon unerträgliche Schuldenlast wird immer schwerer und teurer werden.
François Bayrou, heute hat er die Vertrauensfrage gestellt. Er dürfte bei der Abstimmung heute Abend die kaum überstehen, keine Mehrheiten haben. Und das wäre zugleich aber auch eine erneute Ablehnung der von Macron geplanten Reformen, die das Land ja braucht. Bayrou will und muss Frankreich als Premierminister zum Sparen bringen. Mit einer späteren Rente, mit weniger Feiertagen, mit über 40 Milliarden Euro Einsparung im Staatshaushalt. Das sind diese unerbittlichen Realitäten, von denen Bayrou gerade sprach. Frankreich in der Krise ist aber auch die Frage, was bedeutet das für Europa? Darüber konnte ich mit Stefan Seidendorf sprechen. Er ist der stellvertretende Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, der seit Jahren die französische Politik und die deutsch-französischen Beziehungen beobachtet. Ich habe ihn gefragt, Präsident Macron verliert seit seiner Wiederwahl 2022 jetzt vermutlich heute Abend den 4. Ministerpräsidenten, muss den 5. suchen. Wie konnte es so weit kommen?
Ja, komplexe Gemengenlage. Ein Teil des Problems ist sicherlich der Präsident selbst in seiner Persönlichkeit. Er hatte diese Parlamentsauflösung vor etwa 15 Monaten als Befreiungsschlag gesehen und sie war ein Schlag ins Wasser. Seitdem ist das Parlament dreigeteilt. Es gibt keine Mehrheit für irgendeine Regierung und er versucht durchzulavieren. Es ist aber auch ein systemisches Problem, dieses System der 5. Republik, das unter General de Gaulle 1958 entwickelt wurde, um damals die Krise des Algerienkrieges zu überwinden. Das ist einfach an sein Ende gekommen mit dem starken Präsidenten und dem Parlament, das relativ Narrenfreiheit hat. Das funktioniert heute so nicht mehr und die Ergebnisse sehen wir gerade.
Der Druck von links und rechts auf die Mitte um Präsident Macron ist groß. Noch größer ist die Staatsverschuldung, 3,3 Billionen Euro, dieser immense Spardruck. Was wäre denn aus Ihrer Sicht so der richtige Weg? Dann sollte Macron als Konstante bleiben, um das Chaos zu verhindern? Braucht es einen neuen Premier für einen Kompromiss? Oder wünschen sich die Franzosen am Ende sogar, dass Macron selbst den Élysée-Palast jetzt doch verlässt? Neuwahlen?
Ja, wenn man den Meinungsumfragen Glauben schenkt, dann sind es tatsächlich etwa 2/3, die denken, Macron ist das Problem und am besten sollte es Neuwahlen für den Präsidenten geben. Die sind erst für 2027 regulär geplant. Sowas hat es noch nie gegeben in der 5. Republik und das ist nicht vorgesehen. Präsident de Gaulle, der hätte wahrscheinlich schon längst einen Rückzieher gemacht. Wenn ihr mich nicht wollt, dann sucht euch einen anderen. Bei Macron ist das, glaube ich, nicht so. Er hat es mehrfach ausgeschlossen und ich sehe das im Moment nicht. Er sieht sich als letztes Bollwerk gegen das Chaos von links und von rechts und vergisst ein Stück weit dabei, dass er selbst natürlich auch dazu beigetragen hat mit dieser Parlamentsauflösung und mit dieser Schwierigkeit, eine klare Mehrheit für seinen Kurs der Mitte zu finden.
Aber ist er das vielleicht nicht wirklich, das Bollwerk zwischen links und rechts?
Es spitzt sich darauf zu, dass in einer Situation dann tatsächlich die Wahl zwischen Pest und Cholera, sagen die Französinnen und die Franzosen, und dann nehmen sie das kleinere Übel und dann ist es eben doch wieder ein Politiker der Mitte. Aber das System selbst ist eigentlich blockiert, weil es eben keine demokratischen Alternativen gibt, die sich entwickeln würden. Es bleibt ihm jetzt noch der Versuch, links der Mitte mit gemäßigten Sozialisten, Sozialdemokraten eine Regierungsmehrheit zu suchen, auch das wird keine Mehrheit geben, die für stabile Verhältnisse sorgt. Und auch dort wird es sehr schwierig sein, die einen und die anderen zu Kompromissen und zu Zustimmungen zu bewegen. Die Rechtsbürgerlichen, die mitmachen müssten, haben schon gesagt, niemals unter einem sozialistischen Premierminister.
Ja, und dann bleibt ihm nicht mehr viel in Klaviatur der Personals, in die er noch greifen kann. Frankreich hat ja immense Aufgaben und gleichzeitig gilt Frankreich oft so als ein Land, das Reformen auch blockiert, ob Rente, Arbeitsmarkt oder Sparpläne. Ist das jetzt ein Klischee oder gibt es wirklich so eine strukturelle Unfähigkeit zur Reform?
Das politische System funktioniert etwas anders. Es ist weniger eben ausgelegt als parlamentarisches System wie in Deutschland auf Kompromiss, auf Verhandlungen, auf Koalitionen und mehr auf den politischen Konflikt, weil über allem thront ja der starke Präsident, der dann die Dinge doch, die Zügel doch in die Hand nehmen kann. Das war zumindest der Gedanke unter de Gaulle. Insofern wird der Konflikt dann gerne mal auf der Straße ausgetragen. Auch jetzt steht für Mittwoch ein landesweiter Aktionstag bevor. Man wird sehen müssen, wie die wahrscheinliche Abwahl des Premierministers heute sich darauf auswirkt, ob das den Protesten vielleicht den Wind aus den Segeln nimmt. Aber Frankreich könnte vor einem heißen Herbst stehen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich auch Frankreich sich langsam, schwerfällig, aber doch auch reformiert. Und Macron hat gerade in seiner ersten Amtszeit ja auch wichtige Reformen angestoßen in der Arbeitsgesetzgebung, auch die Rentenreform gehört dazu. Und es ist nicht so, dass er überhaupt nichts verändert hätte.
Mal angenommen, Macron würde sich doch für Neuwahlen irgendwann entscheiden, dann ist natürlich auch etwas, was gerade aus der extrem rechten Rassemblement National und Marine Le Pen es gerne sehen würden, dass das passiert. Was sind denn die Alternativen zu Macron überhaupt?
Im Moment ist das natürlich sehr schwierig. Die Gesellschaft und vor allem die Politik ist extrem polarisiert in Frankreich. Noch viel stärker, als wir das in Deutschland in den letzten Jahren auch erlebt haben. Und die beiden Extreme, die Linken und die Rechten, wirken wie magnetische Pole und ziehen die rechte Mitte bzw. die linke Mitte mehr und mehr zu sich rüber, mit einer Vergiftung des Diskurses erstmal, mit einer Verschiebung von Dingen, die für sagbar und für machbar gehalten werden, und letztendlich mit der Option oder mit der Aussicht auf eine autoritäre Regierung, mindestens so, wie wir das in Italien sehen, vielleicht noch schwieriger. Also hier sind die Optionen keine sehr guten. Und für die extreme Rechte ist nochmal das Sonderproblem, dass Marine Le Pen ja nach wie vor mit ihrer Verurteilung zu kämpfen hat, dass sie eigentlich das aktive Wahlrecht verloren hat, also nicht gewählt werden kann. Sie kann eigentlich nicht antreten die nächsten 5 Jahre. Und von daher wird es sehr spannend werden, wie die sich dann im Falle eines Falles positionieren werden.
Ein Blick auf Frankreichs Krise und die Auswirkungen für Europa, eingeordnet von Stefan Seidendorf, stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, hier in unseren Themen des Tages. Heute wurde in Jerusalem mehrere Menschen durch Schüsse getötet. Die Polizei spricht von einem Anschlag. Die Angreifer seien außer Gefecht gesetzt worden. Dazu jetzt aus dem ARD-Studio in Tel Aviv Jörg Poppendiek, unser Korrespondent. Was weiß man mittlerweile zu dem Anschlag?
Also das Ganze soll sich abgespielt haben am Vormittag, kurz nach 10, und zwar an einer vielbefahrenen Straße, die zu einer Siedlung in Ost-Jerusalem führt. Da sollen eben 2 Männer schwer bewaffnet in einen Bus eingedrungen sein. Und sie haben dann wohl aus nächster Nähe auf Passagiere geschossen. Ein Soldat, der in diesem Bus saß, der hat wohl zurückgefeuert. Dazu muss man wissen, in Israel sind Soldaten dazu verpflichtet, in der Öffentlichkeit immer eine Waffe bei sich zu haben. Und der andere Attentäter konnte wohl von anderen Passanten ebenfalls erschossen werden. Und was die Attentäter anbelangt, viel ist da bislang nicht bekannt. Es soll sich um 2 Männer handeln. Anfang 20 aus der Nähe von Ramallah, also im von Israel besetzten Westjordanland.
Und die Hamas, übernimmt sie die Verantwortung für diesen Anschlag?
Also die Terrororganisation Hamas hat sich geäußert. Sie hat sich aber nicht direkt zu diesem Anschlag bekannt. Sie spricht von einer heldenhaften Operation der Angreifer. Und diese Attacke, sagt ein Hamas-Sprecher, sei eben eine Reaktion auf die Verbrechen der Besatzung und den Völkermord am palästinensischen Volk. Und die Dörfer, aus denen diese Attentäter gekommen sein sollen, da gibt es gerade Militäraktionen, die wurden eingekreist, und Polizei und Militär sind da jetzt auf der Suche nach Hinweisen und führen Interviews durch.
Und wie reagiert die israelische Regierung auf diesen Anschlag mittlerweile?
Der Premierminister war da heute Morgen schon eine Stunde direkt quasi nach dem Attentat, war er vor Ort. Er hätte ja eigentlich aussagen müssen bei seinem Korruptionsprozess. Das hat er dann abgesagt. Und als er vor Ort war, hat er gesagt, der Krieg wird eben auch in Jerusalem geführt. Auch sein Koalitionspartner war vor Ort, der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir. Der wurde etwas deutlicher in seinen Ansagen. Der hat die Israelis aufgefordert, sich zu bewaffnen. Und er hat auch die Todesstrafe für Terroristen gefordert.
Das alles passiert, obwohl es ja heute wieder ein Deal geben sollte, wie Donald Trump es nennt, damit die Geiseln endlich freikommen aus dem Gazastreifen. Vom US-Präsidenten gab es nämlich in Richtung Hamas eine letzte Warnung. Zitat: Das sei jetzt die letzte Warnung, danach würde es keine weitere mehr geben. Und Trump behauptet auch, die Israelis hätten seinen Bedingungen zu einem Abkommen zugestimmt, sie zumindest akzeptiert. Wäre die Hamas denn auch bereit zu verhandeln?
Also die Hamas hat in den vergangenen Tagen mehrfach gesagt, dass sie bereit ist zu verhandeln. Allerdings verlangt sie von Israel ein klares Bekenntnis zum Ende des Kriegs. Und sie verlangt, dass sich Israel aus dem Gazastreifen zurückzieht. Und das ist ja genau das, was Netanyahu nicht will. Der will einen Gazastreifen ohne die Hamas. Er will natürlich auch, dass alle Geiseln freikommen. Und er will auch, dass Israel die Sicherheitskontrolle in diesem Küstenstreifen behält.
Wie würdest du es denn einschätzen? Wo liegen denn überhaupt die Unterschiede zu Abkommen, die schon mal auf dem Tisch lagen?
Der große Unterschied jetzt wohl ist, dass es jetzt um einen umfassenden Deal geht. Also alle Geiseln sollen freikommen, und zwar sofort am ersten Tag der Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe. Das ist wohl der Vorschlag, den die Amerikaner jetzt der Hamas überreicht haben. Und vorher ging es eben nur um ein Teilabkommen. Also nur ein Teil der Geiseln sollte freikommen für eine begrenzte Waffenruhe.
Wie groß ist denn der Druck auf die Hamas aktuell?
Also der Druck ist enorm groß, vor allem weil der Israel angekündigt hat, Gaza-Stadt einnehmen zu wollen. Da ist eine große Offensive geplant, da wurden 60.000 Reservisten eingezogen in den vergangenen Tagen. Und Gaza-Stadt, das ist der letzte große Rückzugsort der Hamas. Also da ist der Druck auf die Terrororganisation natürlich groß. Der Druck ist aber auch vor allem groß für die Zivilbevölkerung. Es sind noch keine Bodentruppen im Herzen dieser Millionenstadt, aber es gibt wohl vor allem nachts, das hören wir von Kolleginnen und Kollegen, bereits permanent Angriffe aus der Luft auf Gaza-Stadt mit Toten und Verletzten.
Über die Wahrscheinlichkeiten eines Abkommens und den Anschlag heute in Jerusalem habe ich mit unserem ARD-Korrespondenten Jörg Poppendiek in Tel Aviv heute Nachmittag gesprochen. Und das waren sie, die Themen des Tages heute an diesem 8. September. Die hören Sie immer bei uns um kurz nach 5.